Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, die Bundestagswahlen sind vorbei. Wir sprechen über etwas, was vor den Wahlen eingegangen ist im Parlament, aber nach den Wahlen diskutiert wird. Und zwar hat die CDU-CSU-Fraktion unter dem Vorsitz von Friedrich Merz eine Forderung an die Bundesregierung gestellt, Auskunft zu erhalten über staatliche Unterstützung von Nichtregierungsorganisationen. Diese Anfrage kann politisch brisant sein. Wir haben in anderen Ländern, auch Amerika, diesen Angriff auf die Zivilgesellschaft und solche Organisationen, aber das geht weit über diese beiden Länder hinaus. Darüber wollen wir heute sprechen.
Man muss erst einmal, wie immer, versuchen, über Verstand und Ernsthaftigkeit ein solches Thema zu besprechen. Es gibt viele Organisationen, die staatliche Subventionen für Projekte oder aber auch für die grundsätzliche Überlebensfähigkeit haben. Man nennt das NGOs, also Non-Governmental Organizations. Das sind Vereine, das sind unter Umständen auch jüdische Vereine, die so etwas beantragen für ihre Arbeit, für ein Projekt und Geld bekommen. Da es Steuergeld ist, ist es auch völlig richtig, dass ein Parlament fragt, an wem ist Geld gegangen, warum. So ist also in der Grundsätzlichkeit am Verfahren überhaupt nichts zu bemängeln. Nun kommen wir aber, was in der Politik immer eine Rolle spielt, in der Frage, wann und warum wird eine solche Anfrage gestellt? Und siehe da, aber das ist natürlich reiner Zufall, nachdem es die großen Demonstrationen gegen die Union und ihre mindestens passive Zusammenarbeit mit der AfD gegeben hat, hat dann die Union diesen Antrag gestellt. Und auch da, siehe da, es ist reiner Zufall, sind sogar die Omas gegen rechts da reingerutscht, die auch sich gegen diese, wie auch ich finde, völlig in die Struktur des tiefst demokratischen Selbstverständnisses verändernde Haltung, die durch die CDU entstanden ist, mit Protesten dagegen gewandt hat. Das heißt, wir haben hier, und Sie haben es angedeutet, übrigens, das ist auch bei Orban so, in allen totalitären, sich entwickelnden Machtzentren den Versuch, die Zivilgesellschaft und ihre Organisationsformen, Vereine, Aktivitäten jetzt einzuschüchtern. Und das beginnt ja alleine schon mit dem Fragenkatalog. Wenn man einen kleinen Verein hat und man muss jetzt hunderte Fragen beantworten, weil sie einem gestellt werden, das sind ja auch viele ehrenamtliche Menschen, dann wird man überfordert. Aber es ist auch eine Warnung, wenn du nicht so parierst, wie wir uns das vorstellen, dann können wir auch bei dir Dinge ansetzen, die an die Grenze deiner Existenz gehen und deine Aktivitäten zerstören. Also man kann das auch tun, ohne dass man deswegen das Geld gekürzt hat, indem man aber diese Organisationen letztendlich lähmt, weil man sie mit solchen Verwaltungsfragen okkupiert. Das ist ein Instrument, das einer Demokratie nicht würdig ist. Und wenn das Motiv, aber das ist natürlich eine ganz böse Unterstellung, die Rache des kleinen Mannes ist, dann ist es noch elender, denn diese Rache des kleinen Mannes, in dem Fall einer ganzen Fraktion, muss man ja zusammenbringen, dass diese Fraktion bald, vielleicht, auch das nicht sicher, die Bundesrepublik mitregieren wird und dass Friedrich Merz, also der Vorsitzende der Partei dieses kleinen Denkens, Bundeskanzler werden wird. Unnötig und belastend. Ganz ehrlich gesagt, ich hätte das abgeräumt nach der Wahl. Aber hier sehen wir wieder, wessen Geisteskind dann doch die Union, wie sie jetzt ist. Denn man muss ja immer wissen, Parteien verändern sich. Parteien sind das Ergebnis der Zeit, ihrer jeweiligen Führung und ihrer jeweiligen Inhalte. Wenn wir heute von der CDU sprechen, das betont ja auch die CDU ganz stolz, dann ist das eine konservative Partei. Ich habe früher unter konservativ gutes, faires Miteinander umgehen und benehmen gelernt und nicht Einschüchterung und Angst machen.
Sie haben es angesprochen, das kennen wir von totalitären oder sagen wir autokratischen Parteien. Nun ist die CDU, CSU ja eine tiefdemokratische Partei, eine Volkspartei aus der Mitte bis jetzt. Es gibt vielleicht Anzeichen, die Merz selbst als Parteivorsitzender in den letzten Tagen hat wahrnehmen lassen. Eines war seine Brandrede gegen links und dann eben macht das wieder Sinn mit diesem Engagement gegen die Zivilgesellschaft. Um was kann es gehen? Ist es jetzt die Wähler abholen bei den AfD-Wählern oder um was kann es gehen in einer CDU, die Sie ja noch gut von Ihnen kennen?
Sie ist eine demokratische Partei, trotz dem, was wir jetzt diskutieren und auch was Sie noch zusätzlich angedeutet haben. Übrigens diese Rede, dass eine Beschimpfungsrede war, wo Millionen Menschen erstens in eine Kategorie eingetütet wurden, nämlich links. Und wenn man dann eben links ist, letztendlich zwischen Psychiatrie und Debilität eingeordnet wird, ist einer demokratischen Partei nicht nur unwürdig, sondern sie spaltet damit eine Gesellschaft in eine Emotionalität. Sie ist ja nicht mal eine rationale Kritik gewesen, sondern eine reine emotionale Bewertung, die weder der heutigen Zeit gerecht wird, noch einer vernunftsorientierten politischen Repräsentanz. Geschenkt. Auch das, worüber wir jetzt reden, geschenkt. Nicht geschenkt aber ist, dass wir ja nicht nur bei Friedrich Merz merken, dass der Sound, der ja schon länger da ist, aber durch die zweite Amtszeit von Donald Trump noch einmal eine Weltverstärkung bekommen hat, sich mit autoritärem Gehabe als politischer Macher darzustellen, hier und da ein paar Ansteckungsmomente hat. Der entscheidende Ansteckungsmoment, damit wir nicht von Petitessen reden, hatte Friedrich Merz, als er dann irgendwann auch sagte, wenn ich Kanzler bin, dann wird am ersten Tag eine Anweisung an das Innenministerium geben, denn ich habe die Richtlinienkompetenz, dass wir die Grenzen schließen. Das ist lächerlich und absurd, weil er letztendlich nicht alleine regiert. Und bevor er das tut, gibt es einen Koalitionsvertrag und ich bin sicher, dass die SPD sowas nicht unterschrieben hätte und da kann er Richtlinien geben ohne Ende, es wird nicht erfüllt oder es gibt einen Bruch der Koalition. Aber dieses Gehabe, dieses sich darstellen als der Cowboy aus Berlin, der sich dann hinstellt und sagt, du machst das und du machst dies und du machst jenes und ich bestimme, ist der Sound von Donald Trump. Und alle, das gehört dazu, müssen sich beugen. Denn wenn ich es sage, dann geschehe es auch. Und das ist eine Melodie, die demokratische Streitkultur, offene Gesellschaften, da sind wir wieder an dem Punkt, eher ängstlich macht, verunsichert. Ja, aber was ist denn, wenn ich jetzt eine andere Meinung habe als die Macht? Und der Bundeskanzler ist eine Macht. Was ist denn, wenn ich der Meinung bin, wir müssten doch noch mal darüber reden? Also Trump ist der Inbegriff des immer größer wachsenden Ausrufezeichens und vor, daneben, dahinter und drunter stehen die Colts nach dem Motto, du tust nicht, was ich will, du wirst es fühlen. Und es gibt Momente, in denen sich das bei Olaf Scholz nie wieder hergestellt hat und es gibt ein Bedürfnis, auch vor Friedrich Merz, das ja hier in Deutschland oft diskutiert wurde, endlich mal Führung, klare Kante. Und Friedrich Merz hat das repräsentiert, dieses Bedürfnis. Aber ich kann nur noch mal sagen, er wird es lernen. Denn am Ende ist ein deutscher Bundeskanzler, und wir sind ja mitten in Europa, dann doch darauf angewiesen, dass er in der Kooperation mit den anderen europäischen State Leaders Politik entwickelt und auch im Land selbst. Ich habe eins gelernt, das kenne ich doch schon noch von zu Hause, als ich Kind war und mein Vater, meine Mutter, dann, wenn sie autoritär mir sagten, Michel, das machst du jetzt? Und ich fragte, warum? Und die sagten, weil. Und ich sagte, nur weil ihr meine Eltern seid. Und sie sagten, ja, nur weil wir deine Eltern sind. Und wo ich jetzt selbst Vater bin und das auch wieder umgekehrt erlebe, kann ich sagen, daran sollten wir uns immer erinnern, weil auch im politischen Leben, im Leben mit Menschen untereinander, solange wir ein freies Land sind und Deutschland ist ein freies Land, ist, wenn Leute sagen, du tust das, ohne dass ich es begründen muss, oder ich bin gar nicht neugierig, die Debatte zu führen, es Gegenbewegungen geben wird. Deswegen, wir müssen ja gerade, und das ist die Aufgabe der nächsten Jahre, nicht nur in Deutschland, wir müssen Gesellschaften beruhigen, ohne sie zu betäuben. Wir müssen Streitkultur zulassen, ohne dass wir uns anbrüllen. Wir müssen in der Lage sein, verschiedene Konzeptionen als möglich zu empfinden und sie auf dem Weg der Abwägung, der Argumente zu Kompromissen gemeinsam zu ballen. Wir sollten nicht mehr wie bisher den Kompromiss als den kleinstmöglichen Nenner nehmen, sondern als den größtmöglichen Nenner, inhaltlich und wie viele Menschen wir mitnehmen. Und das bedeutet, dass man solche Spielchen oder auch Autoritätsrituale eher in den Safe legt und die Kommunikation in einer ernsthaften Brückenbildung macht. Das heißt momentan von Herrn Merz nicht zu sehen. Ich bin sicher, er wird es lernen, sonst wird er auch nicht Kanzler. Denn bei allem Machtopportunismus dieser zerrupften SPD, die ja kaum mehr gehen kann, die ist ja eigentlich auf der Intensivstation, sind sie noch nicht so todkrank, als dass sie sich so behandeln lassen, weil wenn sie sich so behandeln ließen und in die Koalition gehen, dann gibt es nur noch einen Weg aus der Intensivstation und das ist der SPD-Friedhof.
Nun, man könnte auch denken, vielleicht ist das dieses Machtgehabe von ein paar alten weißen Machos weltweit und offensichtlich braucht es Populismus und zwar viel mehr als früher, dass auch im demokratischen System Wählerinnen und Wähler die Bevölkerung erreicht wird. Also wie viel Populismus ist eigentlich nötig oder sogar erlaubt in Mitteparteien?
Da würde ich gerne einen Augenblick still sein, weil wir jetzt dann wieder laut werden und reden. Populismus an sich ist eine Methode, die nicht negativ zu bewerten ist. Populismus an sich ist einen komplizierten Sachverhalt, gar nicht nur in der Politik, einer größeren Menge so zu erklären, dass die Substanz nicht verloren geht, aber die Verständlichkeit wächst. Populismus ist eine Mischung zwischen Ratio und Emotionalität. Und wenn Sie im öffentlichen Raum sind, zu bestreiten, dass Gefühle eine Rolle spielen, ist naiv und ist übrigens auch hochgefährlich. Wenn Sie sich nur noch den Emotionen zuwenden und wenn Sie die Emotionen anderer Menschen verstärken, um eine politische Agenda draufzusetzen, also wenn Sie dieses Instrumentarium so gebrauchen, dass vom Inhalt her Dinge transportiert werden, die auch ohne Populismus bereits an sich zu verwerfen sind, dann wird der Populismus gefährlich. Und das ist das, was wir diskutieren. Extremistische Parteien und Bewegungen, ob das Rechtsextremisten, Linksextremisten, Islamisten, alle Ismen dieser Welt, übrigens auch Religionen, wenn sie von radikalen Kräften befeuert werden, führen dazu, dass eine Inhaltlichkeit der wiederum Priorisierung, wer ist Mensch und mit welch einem Wert ist Mensch, durch Populismus, durch starke Emotionalisierung, durch das Wecken von Ängsten, durch das Bedienen von Ängsten, indem man ihnen Sündenböcke anbietet oder eine ganz einfache Konzeption von Gesellschaft und von Staat und Land, an der immer der Hintergrund ist, wir die wenigen bestimmen es, wenn der Populismus mit solchen Inhalten zusammenkommt, dann zerstören sich Menschenrechte, Freiheitsrechte und damit Demokratie.
Und was heißt das letztlich für den Populismus, den man vielleicht negativ konnotiert? Also, dass man über Dinge hinwegschauen muss, die man früher noch präzise erklärt, ehrlich, transparent gemacht hat und jetzt auch in Mitteparteien eben nicht mehr so klar umsetzt wie früher.
Man muss noch einmal sagen, weder die CDU noch sonst irgendeine Partei hat irgendetwas mit dem zu tun, was wir gerade diskutiert haben, den Populismus als Methode zu verwenden, um menschenverachtende und demokratiezerstörende Konzepte zu transportieren. Warum ist das wichtig? Weil wir letztendlich nur die Extremisten so ernst nehmen werden, wie man sie ernst nehmen muss, wenn man die Demokraten auch ernst nimmt, wie sie so ernst zu nehmen sind. Und in diesem Land gibt es immer noch deutlich mehr Demokraten und Demokratinnen. Nur wenn wir diesen Weg gehen, sind wir auch in der Lage, umso mehr zu sagen, dass menschenverachtende Parteien, die ja Zulauf haben ohne Ende, letztendlich nicht nur in der Form lügen, täuschen, betrügen, Ganoven sind, Clowns sind, aber Clowns sind, die am Ende zu Tod für viele Menschen führen, sondern dass sie auch die Grundlage dessen, weil sie und warum sie es tun können, weil wir ein freies Land sind, auch zerstören wollen. Wenn wir über die Zukunft der nächsten Jahre reden, ist letztendlich die Frage, dass demokratische Parteien ihre Attraktivität zurückerlangen und damit die Demokratie, nicht daran gekoppelt, ob sie populistische Gags machen, ob sie in ihrer Kommunikation primär wirken. Ich kenne viele Kommunikationen, die ist sensationell, aber am Ende ist es ein leeres Loch, das da kommuniziert wird, sondern dass sie ihre politische Arbeit machen. Das kann man im Pluralismus unterschiedlich bewerten, die Prioritäten anders setzen, aber am Ende wollen Bürger sehen, dass die Menschen, die sie gewählt haben, tun, was sie sagen oder uns glaubwürdig erklären, warum sie es nicht tun können. Das kann zum Beispiel sein, wir sind jetzt in einer Koalition und deswegen wir wollen, aber wir hatten nicht genug Stimmen. Nur tun, handeln, was gesagt wird, ist letztendlich im Privaten wie im Politischen die Währung der Glaubwürdigkeit und des Vertrauens. Wenn die demokratischen Parteien daraufhin dann auch noch mit Populismus sich so loben, dass es einem übel wird, aber wir wissen, sie loben sich wenigstens auf eine Substanz, die sie hergestellt haben, dann können wir alle lächeln. Wenn sie sich aber loben, obwohl sie wieder nichts getan haben, lächeln nur diejenigen, die die Demokratie damit endgültig zerstören werden.
Das heißt, die Großmütter gegen rechts müssen im Moment noch keine Angst haben.
Eigentlich ist doch das, was Herr Merz gerade gemacht hat, ein Beweis, wie wirksam wir sind. Wir, die wir demonstriert haben, müssen so viel erreicht haben, dass eine Partei wie die CDU nichts anderes zu tun hat, als einen Fragenkatalog zu entwickeln, anstatt ihre wirklichen Hausaufgaben zu machen, Deutschland auf eine Zukunft vorzubereiten. Also, dieser Fragenkatalog, man könnte es dialektisch ja auch so sehen, ist das größte Kompliment für die Wirkung von Demonstrationen.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Zukunft denken mit Michel Friedmann.